Wir haben letzten Sonntag an dem Beispiel von Timotheus und Epaphroditus gesehen, wie die Nachfolge Jesu Christi praktisch aussieht und wie geistliches Wachstum in unserem Leben entsteht. Und wir haben da so interessante Sachen gesehen an dem Beispiel dieser beiden Männer. Und wir haben festgestellt, dass wir geistlich wachsen werden, wenn wir bereit sind, um Jesu Willen in Menschen zu investieren. Dass wir geistlich wachsen werden, wenn wir bereit sind zu lernen vom Heiligen Geist, von geistlich reifen Menschen. Dass, wenn wir bereit sind, unseren Charakter und unsere Haltung vom Heiligen Geist verändern zu lassen. Wir werden geistlich wachsen, wenn wir bereit sind, uns mit unseren Begabungen auch einzubringen und uns in dem Dienst, dem, was wir für Jesus tun, als bewährt erweisen. Und ich hatte euch letzten Sonntag schon gesagt, so, wenn du einen echten Booster brauchst, also den Booster, den wir wirklich brauchen, dann fang an zu dienen. Dann fang an, dich in das Reich Gottes einzubringen. Das ist etwas, was unser Leben, unser geistliches Leben nach vorne katapultieren wird. Nicht indem wir Predigt auf Predigt auf Predigt hören und konsumieren und konsumieren, konsumieren, sondern indem wir uns bewusst vom Heiligen Geist gebrauchen lassen und dem Herrn danken für die Gaben, die er uns gegeben hat und ihn auch fragen, Herr, und wo soll ich das einbringen? Jeder von uns hat Gaben von Gott empfangen und ich glaube, der Herr wartet nur darauf, dass wir sagen, Herr, hier bin ich, ich fühle mich schwach, ich fühle mich unzureichend, ungenügend, genau das ist der Punkt, genau das ist die Situation, wo der Heilige Geist einhakt und sagt, darauf habe ich nur gewartet und jetzt geh und bring dich ein. Und wenn wir uns als bewährt in den Dingen erweisen, dann werden wir erleben, wie der Herr uns mehr gibt, wie er uns hinzufügt und wie unser Leben geistliches Wachstum erfährt. Und dann beginnt mit dem Kapitel 3, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, ein neuer Abschnitt in dem Philipperbrief. Wir sind ja in einer Predigtserie über den Philipperbrief. Du kannst dir das Ganze gerne nochmal auf unserer Homepage im Podcast anhören oder auf unserem YouTube-Kanal. Dort sind alle einzelnen Folgen nochmal nachzuhören. Und mit diesem Kapitel 3 beginnt ein neuer Abschnitt in diesem Brief. Und Paulus nimmt hier ganz konkret Bezug auf eine bestimmte Gefahr, die der Gemeinde in Philippi droht und wo er die Gemeinde gerne vor bewahren möchte, wo er sie warnt. Das kommt immer mal wieder in seinen Briefen vor, weil es etwas ist, was generell die junge Gemeinde damals in besonderer Weise bewegt hat. Und ich lese euch einfach mal diese Verse vor, es sind 7 Verse, Philippa 3, die Verse 1 bis 7, wenn du deine Bibel dabei hast, iPad, Handy, was auch immer, schlag auf, mach an und lies mit. Philipper 3, die Verse 1 bis 7. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich, für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am 8. Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Bis hierhin erstmal. Das ist ein interessanter Abschnitt und dieser Abschnitt beginnt mit einer bestimmten Aufforderung und zwar, übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Das ist das allererste, was Paulus hier sagt. Also der Abschnitt beginnt mit der Freude im Herrn und beginnt nicht damit, dass Paulus den Philippern sagt, worauf sie jetzt besonders achten sollen, wo die Gefahren sind, was er sieht, was vielleicht schief läuft oder was in besonderer Weise zu beachten ist. Nein, sondern er fordert die Philipper als erstes auf, sich zu freuen. Und wir wissen ja, der Philipperbrief wird auch der Brief der Freude genannt. Und ungefähr 13 Mal spricht Paulus über die Freude am Herrn, über die Freude Christi, über die Freude aneinander, miteinander und so weiter. Immer wieder geht es hier um die Freude. Und als ich das so gelesen habe, danach der Abschnitt, das wird ja recht ernst, ja, habe ich mich gefragt, ja, was sagt uns das? Und die Sache ist eigentlich klar, bei alledem, was dein Leben und das Leben der Gemeinde anbetrifft und trotz mancher Schwierigkeiten und Herausforderungen, trotz mancher Fehler, die wir vielleicht auch machen, möchte Gott, dass unser Christsein eine freudige und fröhliche Angelegenheit ist. Das hat er sozusagen bewusst vorne dran gestellt. Es geht nicht darum, Probleme zu wälzen oder sonst irgendetwas, also nicht in erster Linie, sondern er sagt, in erster Linie sollt ihr euch im Herrn freuen. Sollt ihr auf Jesus schauen und euch im Herrn freuen. Und manchmal, ja, gibt's ja so dieses Bild, naja, irgendwie das Leben ist ja sowieso schon ein Jammertal und dann wirst du noch Christ und dann wird alles immer schlimmer, dann ist ganz aus, ne? So nach dem Motto, und dann muss ich jetzt noch auf irgendwelchen harten Holzbänken sitzen und ein altes, verstaubtes Buch lesen und so weiter und irgendwie, das ist alles ganz langweilig und ich verstehe sowieso nicht. Nein, du sollst, wenn du zu Christus kommst, erleben, dass er dir eine Freude schenkt, die dir niemand und nichts anderes geben kann. Er möchte dir eine Freude schenken, die weit über das hinausgeht, was wir uns selber ausdenken können, die auch über unsere Lebensumstände hinausgeht. Heißt das dann, dass es in unserem Leben keine Probleme mehr geben wird? Nein, das ist natürlich klar, das wissen wir. Aber wir bekommen von Gott die Kraft und sogar noch die Freude, durch schwierige Umstände durchzugehen. Das heißt, wir müssen nicht einfach so da durchmarschieren und irgendwie warten, dass es besser wird, sondern wir bekommen vom Heiligen Geist eine übernatürliche geistliche Freude. Damit dürfen wir rechnen. Das ist das, was die Bibel als Zeugnis uns auch weiter sagt. Eine übernatürliche Freude vom Heiligen Geist. Und daran erkennen wir ja, dass unser Leben und auch unsere Freude letztendlich nicht von den Lebensumständen abhängt, sondern vom Herrn, vom Heiligen Geist. Wir sehen das auch an Paulus, er schrieb ja diesen Brief aus dem Gefängnis, also der hätte allen Grund gehabt, sich irgendwie zu beschweren oder traurig zu sein. Die Philipper, die waren vielleicht deswegen betrübt, darüber haben wir schon gesprochen. Die haben sich auch Sorgen gemacht um Epaphroditus, der war krank und irgendwie, es gab Herausforderungen in der Gemeinde. Also alles so Dinge, die jetzt nicht besonders zur Freude angetan waren, ne? Wo man sagen könnte, naja, wenn ihr frustriert seid, dann kann ich das gut verstehen. Trotzdem oder gerade deswegen ermutigt Paulus die Gemeinde, freut euch. Und das will ich euch heute Morgen auch sagen, egal was es ist, egal um was es geht, egal wo du hinschaust, freue dich im Herrn. Vorhin kam noch so ein prophetischer Eindruck, den ich euch gerne weitergeben möchte. Da hatte jemand so den Eindruck, dass es vielleicht Geschwister gibt, die gerade in dieser Zeit angesichts steigender Energiepreise und aller möglichen Krisen irgendwie zu Hause sitzen und denken, oh Mann, dann irgendwann geht mir der Brennstoff aus und dann sitze ich denn da, vielleicht verliere ich noch das Dach über dem Kopf und so weiter. Und die Ermutigung war, dass der Herr dir sagt, er kümmert sich um dich und er ist da. Und ich glaube, dass wir gerade in solchen Situationen immer wieder auf den Herrn schauen müssen sogar und sagen, Herr, natürlicherweise gibt es keinen Grund zur Freude, aber ich nehme diese Freude von dir. Jesus, komm und bewirke das in mir und verändere auch mein Herz. Deswegen ermutigt Paulus die Philipper und deswegen sind wir ermutigt, uns in dem Herrn zu freuen. Und wir haben ja auch allen Grund dazu. Wir haben es gerade im Abendmahl gefeiert, was Jesus für uns getan hat. Es gibt nichts Besseres, als diesen Herrn kennenzulernen und zu kennen und mit ihm zu leben. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du diese Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen hast, wenn du hier bist und sagst, okay, schön, was der da vorne sagt, aber eigentlich kenne ich diesen Gott, kenne ich diesen Jesus gar nicht, dann triff heute die Entscheidung, gib dein Leben in seine Hände. Wenn du hier zuschaust auf YouTube oder dir die Predigt anhörst, dann triff diese Entscheidung und sag, ja, diesen Gott der Freude möchte ich kennenlernen. Und er wird kommen und er wird dein Leben verändern. Sprich mich ruhig nach dem Gottesdienst an, wenn dich das betrifft. Lass uns darüber reden, gemeinsam beten. Der Herr wartet darauf, dir seine Freude schenken zu können. Und dann geht's weiter und das ist auch ein schöner Vers, der mich freut, natürlich auch als Pastor. Da heißt es nämlich, euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Was für eine tolle Verheißung, ne? Jetzt wirst du sagen, ja, das musst du ja als Pastor sagen, ne? So nach dem Motto irgendwie, du wiederholst dich ja auch öfter. Ja, das stimmt. Aber ich erfasse das wirklich mehr als eine Verheißung. Weißt du, in den vielen Jahren meines pastoralen Dienstes kamen immer mal wieder Geschwister auf mich zu, die zu mir gesagt haben, ja, was du da gesagt hast, das habe ich aber schon 20 Mal gehört. Oder das Thema kenne ich schon. Ne? So, Thema kenne ich schon. Habe ich schon mal was irgendwie mitbekommen. Darüber haben wir in der Gemeinde doch schon vor 5 Jahren gesprochen. Da war doch was. Ne? Oder, ja, du, da habe ich 3 Bücher drüber gelesen und 4 Vorträge gehört und mir ein paar Videos auf YouTube angeguckt und so. Ich weiß Bescheid. Ich habe da auch schon mal was drüber in der Bibel gelesen, ne? Sogar das. Und das brauche ich nicht nochmal zu hören. Und dann beschleicht mich immer so ein ganz komisches Gefühl. Weißt du, nicht, weil ich denke, irgendwie die Person missachtet mich oder so, aber ich denke immer, Mensch, wenn wir all das, was wir schon mal gehört haben, was wir schon mal gelesen haben, was wir schon mal aufgenommen haben, wenn wir das wirklich verinnerlicht hätten und es wirklich leben würden, dann sähe es noch ganz anders aus in unseren Gemeinden. Und ich glaube, deswegen hat Paulus das auch so gesagt. Ich glaube, dass wir manche Sachen, wenn nicht alle, immer wieder hören müssen. Dass wir uns immer wieder mit diesen Dingen beschäftigen müssen. Und wer von uns hat denn nicht nötig, im Glauben fester zu werden? Paulus sagt, ich wiederhole das, damit ihr im Glauben fest werdet. Damit ihr ein Fundament habt und auf diesem Fundament stehen und aufbauen könnt. Und wer von uns hat es nicht nötig, im Glauben fester zu werden? Wer von uns kann denn sagen, dass er alles, was er jemals gehört hat, verinnerlicht hat und auslebt? Ich glaube, die allerwenigsten. Und deshalb sagte Paulus, mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen, und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Und das brauchen wir doch, oder? Das brauchen wir doch. Und er sagte das nicht, um den Philippern ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern um sie zu ermutigen. Und wir wissen, wir kennen alle diese alte Weisheit, Übung macht den Meister. Das ist einfach so, auch in Glaubensdingen. Übung macht den Meister. Und schau dir zum Beispiel mal erfolgreiche Sportler an. Guck dir an, was die machen. Wie werden die erfolgreich? Klar, die brauchen Talent. Ja, es gibt Leute, die sind auf bestimmten Gebieten besonders talentiert und die haben das einfach im Blut. Ich sage immer, das ist eine Gabe Gottes, ja? Wenn du schön Formel-1-Rennwagen fahren kannst. Ich glaube, dass es eine Gabe von Gott ist, definitiv. Sollst du nicht im Straßenverkehr machen, aber auf der Rennpiste und so. Ich glaube, das ist eine Gabe Gottes, sowas. Aber wie werden die erfolgreich? Die werden erfolgreich durch Üben. Die werden erfolgreich. Warum sind bestimmte Fußballer erfolgreich? Weil sie Talent haben und weil sie üben. Weil sie immer wieder dieselben Dinge, immer wieder die Bewegungsabläufe, immer wieder dasselbe tun, bis es ihnen in Fleisch und Blut übergegangen ist, bis sie das auswendig im Schlaf beherrschen. Und du musst einem Fußballer nicht erklären, was ein Pass ist, ne? Das weiß der. Aber er übt diesen Pass 10-mal, 100-mal, 1000-mal, bis er das im Spiel schlafend zusammen mit seinen anderen Kollegen oder Kolleginnen, gibt ja auch Frauenfußball, beherrscht. Und so ist das mit allen Dingen. Das sind Meister. Jemand sagte mal, solche erfolgreichen Sportler oder Mannschaften sind Meister der Grundlagen. Die beherrschen die Grundlagen schlafend aus dem FF. Ein Talent ist wichtig, aber ohne Wiederholung und Übung geht es nicht. Ich habe euch doch mal von meinem Freund erzählt, der Europameister im BMX-Fahren war. Der hat immer gesagt, weißt du, ich bin überhaupt gar nicht so ein talentierter Typ. Aber ich saß Tag und Nacht auf dem Fahrrad. Ich habe geübt und ich bin geradelt und habe gemacht und getan und so weiter. Und ich habe irgendwann die Leute überholt, die viel talentierter waren als ich, aber nicht trainiert haben. Das ist die schlichte und ergreifende Wahrheit hinter dem, was Paulus hier sagt. Und beim Wort Gottes geht es nicht in erster Linie um Wissensvermittlung, um akademische Wissensvermittlung, sondern es geht um geistliche Offenbarung und Veränderung unseres Herzens. Und auch Petrus sagte genau dasselbe, 2. Petrus 1, Vers 12. Er sagt, daher werde ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern, auch wenn ihr sie bereits kennt und fest auf dem Boden der Wahrheit steht, die euch verkündet wurde. Aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wachzurütteln. Petrus sagt genau das Gleiche wie Paulus. Ihm war bewusst, dass wir vergesslich sind, dass wir nachlässig werden, dass wir müde werden, schläfrig werden. Und dann ist es gut, wenn wir durch die Wiederholung dessen, was das Wort Gottes uns sagt, wachgerüttelt werden, wieder neu unseren Stand im Glauben einnehmen und im Glauben letztendlich wachsen und fest werden. Dafür ist Wiederholung gut. Und du glaubst gar nicht, wie oft ich bestimmte Dinge wiederholt habe, gelesen habe, gepredigt habe, Seminare drüber besucht und gehalten habe. Und immer wieder, und ich mache das bewusst, immer wieder erlebe ich, wenn ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, passiert etwas in meinem Geist. Und wenn ich bestimmte Dinge schon 20 Mal gehört habe und schon 20 Mal gepredigt habe, irgendetwas macht der Heilige Geist mit meinem Glauben in meinem Geist, dass es mir wieder etwas Neues bringt, wieder etwas Neues gibt und mich in meinem Glauben weiterbringt und wachsen lässt. Und das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Das sollten wir nicht links liegen lassen. Wir werden im Glauben wachsen und fest werden. Okay, preis dem Herrn. Das war also die Vorrede zu dem, was Paulus dann den Philippern sagt. Dann kommt er nämlich auf das eigentliche Problem in Philippi zu sprechen. Und ich habe das gerade schon angedeutet, da gab es, wie auch in anderen jungen Gemeinden, nämlich falsche Lehrer, die sagten, ja, ihr Philipper, euer Glaube an Jesus ist ja gut und schön, aber, ich sage es mal mit meinen Worten, aber das reicht nicht. Das reicht noch nicht, da fehlt noch was, da muss noch was hinzukommen. Und gegen diese Irrlehrer wendet Paulus sich mit ziemlich drastischen Worten. Also wir müssen verstehen, die Gemeinden bestanden ja damals aus Menschen, die aus dem Judentum kamen, die eine jüdische Tradition hatten, die also sozusagen zum Volk Gottes gehörten, sich dann zu Jesus bekehrt haben. Und dann kamen auch noch Leute, so wie du und ich, aus den Heiden, von den Nationen dazu, die vorher überhaupt nicht an den Gott Israels geglaubt haben. Und da trat also so eine Mischung auf zwischen Menschen mit jüdischem Hintergrund und Menschen ohne jüdischen Hintergrund. Und diese Lehrer hier, die sagten, ja, wir sind ja schon mit Gott verbunden und es reicht eben nicht aus, nur an Jesus zu glauben, da muss noch etwas anderes kommen. Sie schöpften noch weiter aus ihrer Tradition, aus dem, was sie gelernt hatten, aus dem, was Gott ihnen tatsächlich auch gesagt hatte. Und dagegen wendet sich Paulus ziemlich deutlich, mit ziemlich drastischen Worten in Vers 2, seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Also das ist so ein besonderer Ausdruck, passt auf, achtet darauf. Also fängt an, seht auf die Hunde. Jetzt wird manch einer sagen, preis dem Herrn. Ja, preis dem Herrn. Ich sehe immer auf meinen Waldi. Ne? Und ich liebe Hunde. Und überhaupt finden wir jetzt hier doch die Aufforderung des Herrn, dass wir uns Hunde anschaffen sollen, ne? Also könnte man auch so lesen. Nein, ich mache einen kleinen Witz. Hunde haben in unserer heutigen Gesellschaft einen etwas anderen Stellenwert als damals. Damals waren Hunde unreine Tiere, die fraßen Aas und so weiter. Und Hund war ein Schimpfwort für die Feinde Gottes und für die Heiden ganz allgemein. Also wenn jemand sagte, du bist ein Hund oder so, dann bedeutete das, du stehst außerhalb des Bundes mit Gott. Du hast mit Gott nichts zu tun, du bist unrein und so weiter, du hast mit Gott nichts am Hut. Und das war also ein krasses Schimpfwort, ne, zu jemandem zu sagen, du bist ein Hund, und zu einem Juden erst recht. Und Paulus verwendet dieses damals übliche Schimpfwort der Juden für die Heiden gegen seine judenchristlichen Gegner. Die machten nämlich Reinheit an der Zugehörigkeit zum Judentum fest, wie ich gerade euch dargestellt habe, und nicht in erster Linie an der Zugehörigkeit zu Christus. Und dann sagt er, das sind böse Arbeiter. Damit bezeichnete er die Arbeiter, die durch ihre missionarische Tätigkeit versucht haben, Heidenchristen vom wahren Glauben an Jesus abzuziehen und eben zu sagen, da muss noch was dazukommen. Jesus reicht nicht alleine. Er bezeichnet sie als böse Arbeiter. Dann kommt dieses Wort der Zerschneidung. Er verwendet nicht den Begriff Beschneidung, sondern Zerschneidung, um damit anzudeuten, dass das, was da seine Gegner tun, im Grunde genommen eine Karikatur dessen ist, was Gott eigentlich wollte. Lass mich das kurz noch erklären. Wie war denn das mit der Beschneidung? Die Beschneidung ist ja, war und ist ein Bundeszeichen zwischen Gott und dem Volk Israel. Und am achten Tag sollte jeder neugeborene Junge beschnitten werden als Zeichen zur Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Beispiel dafür war der Stammvater Abraham, der Stammvater des Volkes Israel, Abraham. Aber es wird, wenn wir uns sein Leben anschauen, klar, dass Gott eigentlich etwas anderes wollte. Wir sehen das an dem, wie Gott mit Abraham umgegangen ist. Mehr noch als die äußere Beschneidung, als Bundeszeichen, wollte Gott, dass sein Volk am Herzen beschnitten ist. Du findest immer wieder Aussagen im Alten Testament, wo Gott das Volk aufruft, lasst eure Herzen beschneiden. Es geht nicht um die äußere Beschneidung, sondern um das, was mit eurem Herzen ist. Zum Beispiel 5. Mose 10, Vers 16. Beschneidet nun eure Herzen und seid hinfort nicht halsstarrig. Das schien Gott wichtiger gewesen zu sein. Und es geht Gott immer um unser Herz. Es geht ihm immer um unseren Gehorsam, um unsere Liebe ihm gegenüber und um unsere Entscheidung, ich will Gott folgen und glauben wie Abraham. Denn Abraham wurde ja sein Glaube zur Gerechtigkeit angerechnet. 1. Mose 15, Vers 6, das war sozusagen die Beschneidung seines Herzens. Zuerst geschah etwas mit seinem Herzen in Bezug auf Gott und dann kam das Bundeszeichen von Gottes Seite dazu. Aber das Entscheidende war das Herz Abrahams, der Glaube Abrahams, die Verbindung Abrahams mit Gott. Das war der entscheidende Punkt. Und darum ging es Gott die ganze Zeit, darum geht es ihm bis heute. Dass unsere Herzen ihm ausgeliefert sind. Und dann, danach erst, ließ er sich als Bundeszeichen auch am Fleisch beschneiden. Und in Römer 2, Vers 28 und 29, da beschreibt Paulus und er sagt, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und die Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Es geht nicht in erster Linie um das äußere Zeichen, sondern um das, was im Herzen geschieht. Er sagt also, die eigentliche Beschneidung findet am Herzen statt. Und er sagt zu den Empfängern, wenn du ganz Jude sein willst, dann musst du zuerst am Herzen beschnitten sein. Das ist der springende Punkt. Aber die Irrlehrer, die damals die Gemeinde in eine andere Richtung drängen wollten, die drehten das um. Die drehten das genau um. Die sagten, ja, die Beschneidung des Herzens ist ja gut und schön mit Jesus und so weiter, aber wenn du ein guter und vollkommener Christ sein willst, dann brauchst du auch noch die Beschneidung im Fleisch und dann musst du auch die Gebote halten. Und dagegen hat Paulus sich gewandt. Dann hat er gesagt, Moment mal, jetzt geht's in eine komische Richtung. Und dann benutzt er auch dieses Wort Zerschneidung deutet eben an, dass das ist nicht das, was Gott eigentlich wollte. Das ist eine Karikatur. Und dieses Wort Zerschneidung deutet außerdem noch hin auf die damals übliche heidnische Praktik, sich bei irgendwelchen Götzenopfern und so weiter selber zu verletzen, sich zu schneiden, dass das Blut herunterfließt. Ihr kennt die Stellen im Alten Testament, sich zu rituellen Zwecken selbst zu verletzen. Das war dem Volk Gottes absolut verboten. Und er sagte damit zu den falschen Lehrern in der Gemeinde, ihr seid mit dem, was ihr da tut und was ihr da lehrt, eigentlich keine richtigen Juden, sondern ihr seid wie Götzendiener. Und ich meine, und das war ein echter Knaller, ne? Also die Leute, die das gelesen haben, die wussten genau, was Paulus meinte. Die wussten genau, das war ein Frontalangriff auf das, was sie da lehrten, was sie da verbreiteten und so weiter. Und deswegen hat Paulus auch immer ordentlich Dampf gekriegt. Ne? Deswegen wurde Paulus auch so verfolgt, wurde diese Lehre so verfolgt. Weil es war für sie ein Frontalangriff. Aber was bedeutet das denn für uns heute? Es ist ja interessant zu schauen, wir stehen ja heute in der Gemeinde eher nicht so in der Gefahr, dass wir fordern, dass sich die Männer beschneiden lassen müssen, dass wir das Gesetz befolgen müssen, obwohl es manche Christen gibt, die das sagen, aber es ist ein anderes Thema. Das Problem damals wie heute ist folgender Gedanke. Du brauchst noch etwas neben deinem Glauben an Jesus. Das formulieren wir nicht immer so klar oder so deutlich, aber das ist manchmal so ein Gefühl. Du brauchst noch etwas neben deinem Glauben an Jesus. Die Erlösung, die Jesus dir aus Gnade geschenkt hat, ist super, aber vielleicht reicht das ja alleine nicht so ganz aus. Da muss noch etwas von mir selbst dazu getan werden. Ich muss noch irgendetwas bringen. Da braucht es noch eine persönliche Leistung. Du musst noch etwas tun, damit du vor Gott gut dastehst und er zufrieden ist mit dir. Kennst du solche Gefühle, Gedanken? Wie gesagt, das sagen wir nicht so offen. Und das ist uns manchmal sogar noch nicht mal bewusst, aber manchmal denken wir so. Und da ist immer so dieses schlechte Gewissen, musst du mal in dich reinhören, dieses schlechte Gewissen, habe ich genug getan? Bin ich jetzt wirklich richtig vor Gott? So wie mit dem Abendmahl. Darf ich das jetzt wirklich nehmen? Gehöre ich wirklich dazu? Hat Jesus das wirklich für mich getan und ist das wirklich alles? Das sind manchmal nur so Gedankenfetzen, die so in uns herumwabern. Habe ich alles richtig gemacht? Was muss ich tun, damit Gott zufrieden ist mit mir? Was braucht es da noch? Aber die geistliche Realität, das haben wir festgestellt und das haben wir heute auch im Abendmahl gefeiert, ist eine andere. Wenn unser Herz beschnitten ist, das, wovon Paulus hier spricht, wenn unser Herz beschnitten ist, das heißt, wenn wir Gott hingegeben sind, wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, unser Herz, unsere Einstellung, unsere Haltung zu verändern, wenn wir sagen, ja, du darfst etwas mit und an meinem Herzen tun, komm, ich begehre das. Wenn wir uns dem Willen Gottes unterordnen, dann wird der Heilige Geist zu uns reden und uns anleiten, auch das Richtige zu tun. Und in dem Augenblick ist es kein religiöses Werk mehr, was ich mir selber ausgedacht habe, wo ich selber versucht habe, Dinge zu tun, sondern dann gehört unser Herz Gott und wir sind durch unseren Glauben an Christus gerecht gemacht worden und können als Gerechte, als Söhne und Töchter Gottes leben. Und das ist ein Riesenunterschied. Und Paulus beschreibt das in Vers 3 folgendermaßen: Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen, hier haben wir es, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Nicht auf Fleisch vertrauen, auf nichts vertrauen, was von uns selber kommen könnte. Also das heißt nicht, wir sind die Beschneidung, das bedeutet nicht, dass wir jetzt Juden sind oder so, bitte missverstehe das nicht. Und bedeutet auch nicht, was noch viel schlimmer ist, dass wir irgendwie ein Ersatz sind jetzt für das jüdische Volk, dass die Gemeinde irgendwie Israel ersetzt hat oder jetzt das neue Israel sind oder so. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Nein, sondern wir haben eine echte Verbindung zu Gott. Und wir leben so, wie Gott es von Anfang an wollte, wenn wir uns auf den Heiligen Geist verlassen, wenn wir im und durch den Geist leben und wenn wir ganz und gar auf Christus vertrauen und nicht auf unser Fleisch, nicht auf unsere natürlichen Fähigkeiten und Vorzüge und das, was wir selber tun könnten, setzen. Und das ist der Unterschied zwischen einem Leben im Geist und einem Leben im Fleisch. Das ist manchmal nur so eine haarscharfe Trennung. Aber es macht den Unterschied überhaupt, wie wir als Christen leben. Und das betrifft sowohl Juden als auch Nicht-Juden. Das betrifft jeden Menschen. Und dann gibt Paulus einige Beispiele für das Fleisch. Das will ich nur kurz durchgehen. Er sagt, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Ja, und dann fängt er so richtig an und zieht vom Leder und sagt so, ja, ich bin also im religiösen Sinne, bin ich sozusagen die Nummer eins. Ja, wenn irgendeiner meint, irgendwas leisten oder liefern zu können, hier, ich bin schon da gewesen, ich habe es schon gemacht. Er sagt den hier so am achten Tag beschnitten, also genau dem Gesetz folgend, ich habe das eingehalten oder meine Eltern, ich bin vom Geschlecht Israel, also ein echter Jude, ein echter Israelit, ich bin vom Stamm Benjamin, nicht aus irgendeinem Stamm, nein, aus dem Stamm eigentlich, Benjamin war ein wichtiger Stamm und er schreibt weiter Hebräer von Hebräern, von dem Gesetz nach ein Pharisäer, also jemand, der das 110%ig eingehalten hat, der genau darauf geachtet hat, alles richtig zu machen, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, also jemand, der sich seinen Glauben und das, wovon er der Meinung war, dass es richtig ist, auch echt was hat kosten lassen. Ja, der hat Menschen verfolgt, der hat die Gemeinde verfolgt, ins Gefängnis werfen lassen. Der hat gesagt, ich habe nicht nur irgendwie fromm daneben gestanden und irgendwie abgewartet. Nein, ich habe gehandelt. Ich war vorne, ich war an der Front sozusagen und ich habe dafür gesorgt, dass der wahre Glaube verteidigt wird. Und wenn sich irgendeiner was einbilden kann, dann ich. und der Gerechtigkeit nach, und das ist der Hammer, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Also die Juden sind tatsächlich der Ansicht, nach jüdischer Vorstellung konnte durch das genaue Einhalten des Gesetzes ein Mensch vor Gott gerecht werden. Und Paulus sagt, das habe ich zu 100% getan. Und er sagt, wenn irgendeiner glaubt, durch seine Herkunft, seine Verbundenheit mit dem Gesetz Gottes, sein Eifer für Gott, seine eigene Gerechtigkeit durch Halten des Gesetzes, wenn irgendeiner meint, bei Gott einen Stein im Brett zu haben, dann war ich schon immer besser und ich übertreffe sie alle. Ich bin der Hulk, wenn du so willst. Verstehst du? I am the man. So. Und das stimmt auch. Der hat ja nicht gelogen. Paulus war herausragend in all dem, was er getan hat. Und auch hier wieder, wenn wir unser eigenes Leben anschauen, wir haben ja keinen jüdischen Hintergrund wie Paulus, aber wenn es darum geht, auf Fleisch zu vertrauen, könnte der eine oder andere vielleicht auch was aufzählen. Vielleicht hast du besondere Dinge in deinem Leben, wo du sagst, ja, das qualifiziert mich in besonderer Weise. Vielleicht kommst du aus gutem Hause. Bei uns gab es immer Messerbänkchen und Servietten. Und wir haben auch vor dem Essen gebetet. Das ist doch was, ne? Was? Ich muss mich gerade daran erinnern, wir haben, als wir noch in Berlin gewohnt haben, ja oft Urlaub hier in Schleswig-Holstein gemacht. Und wir waren mal an der Ostsee und da haben wir in einer Ferienwohnung gewohnt. Und die Frau dort, die hat uns eine Geschichte erzählt. Die war eines Tages im Supermarkt da, bei sich um die Ecke. Und da ist sie irgendwie mit einer Frau zusammengestoßen oder ich weiß nicht mehr, wie das war. Oder sie war irgendwie an der Wursttheke vor ihr oder an der Kasse. Jedenfalls war das eine komische Situation. Und die Frau, die guckte sie an und herrschte sie an und sagte, wissen Sie nicht, wer ich bin? Und die war total erschrocken und sagte, nein, ich weiß nicht, wer Sie sind. Und dann sagte sie, ich bin Gräfin Adelheid von so und so. Die war aus irgendeinem Adelsgeschlecht aus Schwansen, tatsächlich. Ne? Ich bin Gräfin Adelheid, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, Gräfin Adelheid von so und so. Und die Frau guckte sie an und die war schlagfertig. Die hat gesagt, ja, und ich bin Sabine Pohl von Klein Warps. Und ging weiter. Und die Frau, also da war irgendetwas, wo sie sagte, sie hätte einen Vorzug aufgrund ihrer Herkunft oder so. Und mir gefällt diese schlagfertige Reaktion. Ich weiß nicht, vielleicht bist du wie Paulus hochgebildet, bist du den anderen intellektuell haushoch überlegen. Vielleicht bist du besonders musikalisch, siehst toll aus oder so, bist reich, hast besondere Fähigkeiten, pflegst irgendein exotisches Hobby, was alle anderen nicht haben oder so. Oder kannst segeln wie ein Gott. Ja, also wenn du auf der Förde bist, du, dann werden alle blass, die da am Ufer stehen. Ich weiß, also gibt ja alle möglichen Dinge, worauf wir uns was einbilden, wo wir denken, so ja, das irgendwie, das zählt doch was. Und ich weiß nicht, wovon bist du überzeugt, dass Gott das doch sehen muss und anerkennen muss? Ja, so deine vielen Gebete, dein Bibelwissen, womit du dich alles beschäftigt hast und so. Also versteh mich richtig, das ist nicht schlecht, ja, Bibelwissen zu haben oder viel zu beten, absolut. Aber wenn wir denken, dass wir durch irgendetwas, das wir selbst tun können oder dass wir sind oder aufgrund unserer Herkunft oder irgendetwas, wenn wir denken, dass wir dafür sorgen könnten, vor Gott gerecht zu werden, dass das die Gerechtigkeit Gottes bewirken könnte oder dass Gott irgendwie beeindruckt wäre oder doch reagieren müsste, dann sind wir auf dem Holzweg. Dann sind wir auf dem Holzweg. Und Paulus sagt dann im nächsten Vers, worauf es wirklich ankommt. Also Paulus war jemand, der konnte sich im religiösen Sinne echt was einbilden. Der hatte alles richtig gemacht. Und dann sagt er folgenden Satz, und damit will ich auch schließen. Er sagte, aber, also er schränkt es ein, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Was für eine Aussage von einem Mann, der hochgebildet war, der ein Vorbild war für Dutzende, wo alle aufgeschaut haben, der sagt, was auch immer mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Und Paulus, das ist interessant, Paulus benutzt hier eine Sprache, wie Kaufleute sie benutzen. Er verändert sozusagen seine Ausdrucksweise und er spricht hier von soll haben, von Plus, Minus, von Gewinn und Verlust und er macht eine Rechnung auf. Und er sagt hier, das, was mir früher so wichtig war, wofür ich so hart gearbeitet habe, weißt du, der hat ja auch nicht nur irgendwie auf dem Sofa gesessen, sondern der war richtig in der Schule, der saß zu den Füßen Gamaliels, der hat gelernt, der hat sein Gehirn gemartert, der hat wirklich was dafür getan. Das, wofür ich so hart gearbeitet habe, womit ich versucht habe, mir bei Gott Ansehen zu verschaffen und auch gar nicht mal mit einer schlechten Motivation. Der wollte Gott wirklich gefallen. Er sagt, all das, woraus ich letztendlich meine Identität gezogen habe, all das, von dem ich dachte, dass es so wertvoll und bedeutungsvoll ist, wenn ich all das nehme und auf die Haben-Seite schreibe und dann Jesus daneben stelle, da kann ich das eigentlich nur auf die Soll-Seite rüber tun. Wenn ich das vergleiche, ist das nichts, ist das wie ein Verlust, ist das negativ, auf der Negativseite zu bewerten. Jetzt, nachdem ich Christus kennengelernt habe, ist das für mich wie ein Verlust. Es ist kein Gewinn mehr. Jetzt wirst du mich fragen, naja, ist denn aber alles, was wir an Fähigkeiten und Vorzügen und die Dinge, die wir gelernt haben, ist das deswegen schlecht oder minderwertig? Nein, das ist es nicht. Du darfst stolz sein auf die Dinge, die du gelernt hast. Du darfst es genießen, wenn du Erfolg im Beruf hast, wenn du besser bist als die anderen, weil du hart gearbeitet hast. Du darfst es genießen. Du darfst dich darüber freuen, wenn du besondere Begabungen und Talente hast. Du sollst sie sogar einsetzen. Darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Und du kannst dich auch freuen, wenn du von mir aus einem alten nordfriesischen Adelsgeschlecht stammst. Preis dem Herrn. Darfst du stolz drauf sein. Darfst du sagen, ja, ich bin Fiete von so und so. Super. Wir müssen da eben auch nicht in eine falsche Demut verfallen. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass all das im Vergleich zur Erkenntnis Christi, dazu, wer Gott ist und was Jesus für uns getan hat und dazu, welchen Plan Gott für unser Leben hat, dass all das zweitrangig ist und in Bezug auf unseren Stand vor Gott keinen Unterschied macht. Keinen Unterschied macht. Absolut keinen Unterschied macht. Und weißt du, das befreit auch. Manche Geschwister sagen, ja du, ich bin nicht schlau, nicht schön, nicht begabt, ich bin nicht talentiert, ich kann nicht gut reden und so weiter. Na und? Na und? Das macht keinen Unterschied bei Gott. Um der Erkenntnis Jesu willen, die auch für dich da ist, ist das alles letztendlich unwichtig. Und lass dich davon nicht abhalten, Jesus nachzufolgen und dein Leben im Geist zu führen. Vergiss das, was im Fleisch zählt, was andere für wichtig erachten. Schau dir das an, was vor Gott zählt, was wichtig ist, was von Christus kommt und lebe dieses Leben in der Nachfolge Jesu. Und dann wirst du erleben, dass der Herr deinem Leben hinzufügt, dass du Freiheit bekommst, eine Freiheit in deinem Innern, die du vorher nicht hattest. Und du wirst ein Leben leben in der Freiheit der Kinder Gottes, wissend, dass du geliebt bist von Gott, dass er dich anschaut mit einem Herzen voller Barmherzigkeit, dass er immer für dich ist und dass er dich niemals alleine lässt. Und das, ihr Lieben, ist wahre Freiheit. Lasst uns auf Christus schauen. Amen.